ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie Pedro.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM am Donnerstag, den 2. Februar 2012. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüste Welle aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenbach. Folgende Themen erwarten euch heute: Brasilien, neue Großmacht, alte Probleme, Antisemitismus im Männerfußball, Rückblick auf das Occupy WEF Camp. Brasilien hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung erfahren. Fast 10 Jahre kontinuierliches Wirtschaftswachstum und eine erfolgreiche Armutsbekämpfung unter dem Präsident Lula da Silva haben das Land zu einem der wichtigsten aufstrebenden Staaten der Welt gemacht. Dennoch steht seine Nachfolgerin Dilma Rousseff vor großen Herausforderungen. Denn teilweise beruhen die Erfolge Brasiliens auf der rücksichtslosen Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Kein Wunder, dass soziale Bewegungen und NGOs zunehmend das Entwicklungsmodell des Landes kritisieren. Ein Beitrag von Radio Z aus Nürnberg.
Brasilien ist eine Großmacht mittlerweile, stellt sich auch gerne als solche dar. Welche Erfolge hat es denn tatsächlich in den letzten Jahren so erzielt?
Ja, wie gerade schon gesagt worden ist, Brasilien hat jetzt 8 Jahre stabile Regierung unter Lula hinter sich gebracht. Lula hat es geschafft, seine Nachfolgerin Dilma Rousseff zu wählen. Und in diesen 8 Jahren, jetzt inzwischen also 9 Jahren, konnte eine konsistente Politik verfolgt werden, die versucht hat, die extreme Armut in Brasilien zu reduzieren. Lula ist als ehemaliger Gewerkschaftsführer gerade mit dem Anspruch gewählt worden, die Armut zu reduzieren. Weltweit ist als Null-Hunger-Programm bekannt geworden. Lula hat selbst in seiner Kindheit extreme Armut erlebt. Also er war das glaubwürdig als Person verkörpert, diese neue soziale Priorität in einer Regierung. Er ist eine ganz andere Figur als viele andere Politiker dadurch. Und er hat das in seinen 8 Jahren glaubwürdig eingelöst. Tatsächlich ist die extreme Armut gelindert worden. Es ist ein sehr, mit über 20 Millionen Familien, sehr großes Sozialprogramm. Die Brasilianer sagen, das weltweit größte Sozialprogramm ins Leben gerufen. Das heißt nicht mehr Null Hunger, sondern jetzt Bolsa Familia. Und hat tatsächlich, glaube ich, die extreme Armut drastisch reduziert. Also die Regierung hat da immer Erfolgszahlen zu präsentieren. Das hat eben die Wiederwahl von Lulas ermöglicht und dann auch die Wahl der Nachfolgerin von Lula, Dilma Rousseff.
Dilma Rousseff ist jetzt seit einem Jahr im Amt als Präsidentin. Sie ist angetreten und hat versprochen, eigentlich eine Fortführung der erfolgreichen Politik, so sehen Sie es natürlich, von Präsident Lula. Hat sie das eingehalten? Wie hat sich's entwickelt?
Ja, die Auswertung nach einem Jahr, es hat Umfragen gegeben. Die Regierung wird von der Mehrheit der Bevölkerung als gut und sehr gut beurteilt. Circa 60% haben diese Beurteilung. Das ist die höchste positive Beurteilung, die eine Regierung nach einem Jahr Amtszeit hatte, seit es Umfragen gibt. Also davon kann man sagen, das war erfolgreich aus 2 Gründen. Erstens einfach Fortführung der Regierung, der Politik der Regierung Lula im Sinne der Armutsbekämpfung. Sie steht für die Kontinuität und diese Kontinuität wird gewünscht. Das andere ist aber auch, dass sie hat immerhin 6 Minister entlassen in ihrem ersten Amtsjahr, die in Korruptionsverdacht geraten sind. Sie hat es als ihre Säuberung, das klingt in Deutsch ein bisschen komisch, aber ist in Deutsch da eben etwas positiver aufgefasst worden. Eine Säuberung von korrupten Elementen und sie steht eben vielleicht noch dafür eine etwas weniger korrupte Politik, als es in Brasilien üblich ist und vielleicht sogar geduldet wird.
Letztes Ereignis, was auch ein bisschen durch die Presse hier gegangen ist, ist aber auch eine Politik, die jetzt nicht sehr erfolgreich ausschaut, nämlich auch eine ganz schön repressive Politik, zum Beispiel bei Landfragen. Also im Bundesstaat Sao Paulo, da sind jetzt gerade 1500 Familien geräumt worden in einer Siedlung, die es dort seit vielen, vielen Jahren schon gab. Was zeigt denn sowas? Also solche Räumungen, die auch als sehr, sehr brutal.
Ja, das ist die Presse gegangen, auch wegen der Brutalität der Polizei. Es hat sogar Tote gegeben bei dieser Räumung und das zeigt eben nach wie vor, dass wenn soziale Bewegungen ihre Forderungen selbst umsetzen wollen, durch Landbesetzung die Regierung auch sehr rigide regiert und auch mit den altbewährten Methoden der Repression. Das ist also eben auch, das ist auch die Doppelseitigkeit. Also sie sagt, diese soziale Politik machen wir und sie lässt sozialen Bewegungen relativ wenig Spielraum, wenn sie nicht mit der Regierung kollaborieren.
Jetzt gibt es eine große Zustimmung in der Bevölkerung. Wie schaut es bei den sozialen Bewegungen aus?
Ja, es gibt natürlich auch viel Kritik. Also es wird im Allgemeinen werden die Erfolge der Sozialpolitik durchaus anerkannt. Das, ich glaube, ist einfach, versteht sich. Aber es werden viele Forderungen sind nicht umgesetzt worden. Man nennt das auch die verborgene Agenda, die vergessene Agenda der Regierung. Dazu gehört vor allen Dingen die Landreform. Es ist keine Landreform durchgeführt worden, die auf Umverteilung von Landbesitz sich bezieht. Da sind die ganzen Forderungen der Landlosenbewegung nicht erfüllt worden. Die Ansiedlungen der Agrarreform sind in der Regel oft in Naturschutzgebieten und vor allem im Amazonaswald erfolgt. Also in Gegenden, wo es eher zu Konflikten mit dem Naturschutz oder mit der Ökologie führt, als zu sozialen Konflikten mit Großgrundbesitzern. Also die Regierung hat diese Konflikte mit mächtigen Gruppen in der Gesellschaft, mit den Großgrundbesitzern, mit dem Agrobusiness vermieden und versucht, durch Projekte, durch Zuteilungen von Land in peripheren Gebieten ein bisschen die Geister zu beruhigen, aber macht keine wirkliche Strukturreform. Das ist sozusagen die kurze Bilanz in der Agrarreform. Sehr unzufrieden sind auch natürlich alle, die sich mit ökologischen Fragen beschäftigen. Also das ist vielleicht die dunkle Seite der Regierung Lula-Rousseff. Die ökologische Frage lag weder Lula noch Dilma sehr am Herzen. Im Gegenteil, also dass der Reichtum Brasiliens und das Wachstum auf einer rücksichtslosen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen beruht, ist eher als normal angesehen.
Wir haben es gerade ein bisschen angerissen. Es gibt auch Widerstand gegen ganz viele Großprojekte. Einmal ist ein sehr großer Staudamm in der Kritik. Was sind da die Kritikpunkte und von wem kommen sie?
Ja, das Problem ist, dass Brasilien sehr stark von Wasserkraft abhängt. Was natürlich eigentlich in vielen Punkten ein Vorteil sein kann. Wasserkraft ist in der Regel CO2-ärmer und in Zeiten des Klimawandels gilt das als großer Vorteil. Aber das Potenzial an Wasserkraft, also an neuen Staudämmen, ist weitgehend erschöpft im Lande, außer im Amazonasgebiet. Und das heißt, jetzt werden schon bereits zwei Staudämme im Amazonas gebaut und der dritte, und das ist eben soll der drittgrößte Staudamm der Welt werden, soll mitten im Amazonasgebiet entstehen. Das heißt, mit unglaublichen Einflüssen, Konsequenzen für die Umwelt, für die örtliche Bevölkerung. Und daran hat sich Kritik geäußert. Belo Monte heißt das Projekt. Es ist hier auch in der Presse darüber berichtet worden. Weltspiegel, Auslandsjournal haben das gezeigt. Sie haben gezeigt, was das bedeutet für das regionale Ökosystem. Es ist eben mitten im Amazonasgebiet am Rio Xingu und vertreibt dort Bevölkerung etwa 20.000 Menschen. Das ist natürlich nicht so dicht wie in China, sind es nicht ganz so viele, aber es hat eben großen Einfluss auf das gesamte Ökosystem. Also Fischbestand in ganzen Flüssen wird beeinträchtigt und überhaupt, es wird eine riesige Wanderungsbewegung in diese Region erzeugt. Es wohnen 70.000 Menschen in Altamira in der Stadt, 30.000 zusätzlich sollen beim Bau nur arbeiten. Also man kann sich vorstellen, was das heißt für eine Region mitten im Amazonasgebiet.
Werfen wir einen Blick noch auf ein anderes Großprojekt in den nächsten Jahren, nämlich die Fußball-WM. Die wird stattfinden 2014 in Brasilien. Jetzt gibt es schon die ersten Räumungen oder schon seit vielen Monaten gibt es schon Räumungen von Familien, die ihre Behausungen verlassen müssen, auch mit Toten schon. Was ist da zu erwarten von?
Ja, man muss sich klar machen, dass es wirklich ein Großevent ist. Die Weltmeisterschaft wird mehr kosten als die letzten drei WMs zusammen. Das sind natürlich die wahnsinnigen brasilianischen Planungen. In Brasilien muss alles groß sein. Und Brasilien ist natürlich ein Fußballland und will eine historische WM ausführen. Brasilien ist ein großes Land, deshalb müssen in allen Städten, in denen gespielt wird, müssen die Flughäfen ausgebaut werden. Das geht sehr stark ins Geld und es lenkt eben Investitionen in Bereiche, die eher auf ausländische Besucher, auf ein Luxussegment der Gesellschaft, also die Flughäfen mal benutzt, ausgerichtet werden und nicht auf die sozialen Bedürfnisse der ärmeren Teile der Bevölkerung. Hinzu kommt, dass es eben heißt, Verkehrswege ausbauen zu den Flughäfen, neuer Straßenbau, der aber genau auf solche Großevents ausgerichtet wird und damit Vertreibungen von Personen. Das passiert gerade, es haben sich überall in fast allen Städten Komitees gebildet, die sich jetzt gerade treffen in Porto Alegre während des Sozialforums und sich auch an die Öffentlichkeit wenden und sich gegen diese Vertreibung aussprechen und eine Planung der WM fordern, wenn sie denn schon stattfindet, die Bevölkerung mit einbezieht und nicht nur den Forderungen der FIFA nachgeht.
Wir könnten jetzt auch noch über Olympia sprechen, das kommt nämlich dann 2 Jahre später und verändert die Städte auch immer, aber blicken wir lieber nochmal auf den UN-Umweltgipfel Rio plus 20. Der findet im Juni statt. Was ist das für ein Gipfel? Was wird davon erwartet?
Ja, die sogenannte Rio plus 20, also 1992, vor 20 Jahren, gab es diesen sogenannten Weltumweltgipfel in Brasilien, der eine wichtige Umweltagenda ins Leben gerufen hat, der UNO. Vor allen Dingen das Kyoto-Protokoll ist ein späteres Produkt dieser Klimakonvention, die in Rio verabschiedet worden ist. Es sind also 2 wichtige Konventionen damals verabschiedet worden, die Klimakonvention und die Konvention über Artenvielfalt, Erhalt der Artenvielfalt. Das hat einen riesigen Prozess in der UNO in Gang gesetzt, der jetzt ein bisschen ans Ende geraten ist. Man hat ja gesehen auf den letzten Klimakonferenzen Kopenhagen, Cancun und jetzt Durban, dass der Prozess nicht weitergeht, dass er in Stocken geraten ist, dass kein weltweites neues Klimaabkommen zustande kommt. Und jetzt sollte eigentlich nochmal 20 Jahre nach Rio durch einen Weltgipfel, zu dem alle auch Staatsoberhäupter der Welt zusammenkommen, dieser Umweltagenda ein neues Gewicht gegeben werden. Das scheint nicht so zu funktionieren. Es wird kein substanzielles Abkommen in Rio mehr rauskommen, sondern eher ein Appell, jetzt die grüne Ökonomie zu promovieren. Und das hat nun die sozialen Bewegungen sehr stark kritisch aufs Feld gerufen. Sie sagen, es geht jetzt nur noch darum, die Ökonomie zu fördern und nicht wirklich den Forderungen indigener Völker, sozialer Bewegungen und eben auch der Umwelt nachzukommen.
Antisemitismus ist vor allem in den unteren Ligen des Männerfußball nach wie vor ein Problem. Alon Meyer, Präsident des TuS Maccabi Frankfurt, im Interview mit Radio Magic City 6 aus Berlin.
Ich habe heute Vormittag mit Alon Meyer vom TuS Maccabi Frankfurt telefoniert. Und falls Sie nicht aus Frankfurt am Main stammen, der Name Ihnen aber trotzdem irgendwie bekannt vorkommt, tja, vielleicht haben Sie ihn vor einem guten Jahr bei mir in der Sendung gehört. Damals sprachen wir über Antisemitismus in den unteren Männerfußballligen und heute habe ich ihn gefragt, was sich in der Zwischenzeit getan hat.
Gerti telefoniert.
Ja, am Telefon verbunden bin ich jetzt mit Herrn Alon Meyer, Präsident von TuS Maccabi Frankfurt e.V. Hallo Herr Meyer. Wir hatten ja vor ein bisschen über einem Jahr mal gesprochen, da ging es unter anderem um das Thema Antisemitismus, mit dem leider einige Ihrer Teams konfrontiert sind. Und Sie sagten damals, dass die gegnerischen Mannschaften, von denen das ausgeht, mittlerweile eher dem türkischen oder arabischen Hintergrund zuzuordnen sind und nicht mehr unbedingt irgendwelche Deutsche, wo man sagen würde, das sind Neonazis. Hat sich daran irgendwas geändert?
Nein, also mit türkisch und nicht türkisch hat das weniger zu tun. Das hat generell mit dem orientalischen Raum in der Tat was zu tun. Wir erleben also, wie gesagt, einen neuen feindseligen Ansporn und der kommt eben aus dem orientalischen Raum. Daran hat sich leider wenig geändert, bis gar nichts. Und immer wieder, wenn es im Nahen Osten etwas heißer zugeht, beziehungsweise da was aufkocht, dann häufen sich auch die Vorfälle hier im Frankfurter Raum.
Sie hatten ja damals gesagt, dass es auch teilweise Probleme gab, dass zu irgendwelchen Spielen dann Schiedsrichter bestellt werden, die eigentlich überfordert sind. Hat sich irgendwas in der Hinsicht denn geändert im letzten Jahr?
Ja, die Schutzfunktion unsererseits hat sich erhöht. Wir versuchen uns selber zu schützen. Seitens des Verbandes würde ich nicht sagen, dass dort eine Verbesserung eingetreten ist. Eher unsere Einstellung hat sich geändert, dass wir uns etwas besser vorbereiten auf solche prekären Spiele, bei denen Ausschreitungen vorhersehbar sind. Einerseits dahingehend, dass wir uns auf den Schiedsrichter vorbereiten, andererseits aber auch, dass wir Verbandsaufsicht bis hin zu Polizeischutz im Vorfeld für solche Spiele beantragen, was jetzt im letzten Jahr auch 2-mal der Fall gewesen ist.
Was heißt, Sie bereiten sich auf den Schiedsrichter vor?
Nein, wir bereiten uns auf die Spiele generell vor. Das heißt nicht unbedingt der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter ist ein Teil des Ganzen. Den bereiten wir uns auch vor, aber nicht nur auf den Schiedsrichter. Der Schiedsrichter ist eines, dem man im Prinzip im Vorfeld schon sehen kann, wer das ist, wie viele Spiele er schon gepfiffen hat, wie viel Erfahrung er mit sich bringt, ob das ein junger, unerfahrener Schiedsrichter ist oder ein erfahrener Schiedsrichter, der höherklassig schon gepfiffen hat und bei solchen hitzigen Spielen auch die Ruhe bewährt. Andererseits sind es aber auch die Punkte, dass man Verbandsaufsicht beantragt und auch bei einem sehr, sehr hitzigen Spiel die Polizei einfach mal informiert, dass wir in der Nähe dort ein Spiel haben, was eventuell zur Ausschreitung führen könnte. Und wir haben ja zum Glück eine Sonderrufnummer bei der Polizei erhalten, die wir dann auf kurzem Wege herbeieilen können.
Das heißt, wenn Sie sehen, das ist ein Schiedsrichter, der ist sehr, sehr unerfahren und Sie wissen, das ist zu befürchten, dass es eine hitzige Partie wird.
Richtig, dann schreiben wir den Verband schon an und bitten um einen Schiedsrichterwechsel beziehungsweise um Verbandsaufsicht.
Verbandsaufsicht heißt, es kommt jemand vom Verband und guckt zu, oder was?
Genau so ist es, jawohl. Das weiß dann meistens auch der Gegner und insofern wird ganz anders reagiert beziehungsweise agiert.
Ist das im letzten Jahr eingetreten? Also haben Sie das mal gemacht, den Schiedsrichter beanstandet?
Ja, ganz klar. Das ist auch eingetreten. Das wurde auch von unserer Seite aus beanstandet und es wurde dann auch angenommen. Ich kann auch verstehen generell, dass die Verbände nicht die jeweiligen hitzigen Situationen beziehungsweise Konfliktpartien der einzelnen Mannschaften in den einzelnen Klassen wissen kann und das schon im Vorfeld zuteilen kann. Dann, wenn wir uns gemeldet haben beim Verband, wurde sofort reagiert, jawohl.
Aber wir reden ja, das hatten Sie ja gesagt, von ziemlich weit unten angesiedelten
Spielklassen. Bei höherklassigen Spielen ist die Gefahr der Ausschreitung ohnehin geringer, da sich der Gegner erheblich qualifizierter anstellt und erheblich disziplinierter vor allem. Das heißt, wenn Sie dort schon in die Gruppenliga, Bezirksliga aufsteigen und dort gegen Gegner antreten, dann heißen die meistens Eintracht Frankfurt oder FSV Frankfurt, Rot-Weiß Frankfurt, Kickers Offenbach. Das sind meistens Mannschaften, die es gewohnt sind, sich diszipliniert zu verhalten. Das Undisziplinierte, das tritt leider dann meistens auf, wenn sie bei unterklassigen Ligen überhaupt antreten. Das heißt, im Nahen Osten eine eskalierende Stimmung, ein hitziges Spiel hier zwischen Maccabi und einer gegnerischen Mannschaft in unterklassige Liga und dann sind Ausschreitungen zu befürchten. Dann schauen wir, welcher Schiedsrichter dort angesetzt ist, ob er jung und unerfahren ist. Wenn dem der Fall ist, dann bitten wir einen Schiedsrichterwechsel oder eben Verbandsaufsicht und informieren die Polizei, bitten da um erhöhte Wachsamkeit.
Wenn Sie dann sehen, der und der Gegner ist das, mit dem haben Sie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn im Nahen Osten Ruhe ist, dann machen die auch nichts?
Das kann man jetzt nicht generell sagen, aber wenn im Nahen Osten es hoch hergeht, dann ist die Gefahr einer Eskalation hier erheblich größer. Heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass wenn es ruhig ist. Wir werden im Prinzip als Art Sündenbock für die Situation im Nahen Osten gesehen. Maccabi wird mit dem Staat Israel sehr, sehr eng verbunden und insofern eine eskalierende Situation in Israel, in der näheren Umgebung dort, wird mit uns gleichgesetzt und insofern der Frust auf uns abgelassen. Das ist ja das Problem.
Und das scheint ja eben nicht bei irgendwelchen anderen. Also wenn man jetzt mitkriegt, im Iran passiert gerade irgendwas, dann werden ja wahrscheinlich nicht auf einmal Mannschaften...
Mannschaften attackiert. Genau. Das liegt daran, dass wir als Maccabi der einzige jüdische Verein deutschlandweit sind. Das heißt, es gibt natürlich auch andere jüdische Ortsvereine, aber generell Maccabi, die Firmierung unter dem Namen Maccabi bedeutet, dass es ein jüdischer Verein ist. Jüdischer Verein, da es nur einen in Anführungsstrichen jüdischen Staat, nämlich den Staat Israel gibt, wird das eine mit dem anderen sehr eng verbunden. Wobei das ein mit dem anderen rein gar nichts zu tun hat.
Wissen Sie, was ich richtig frustrierend finde? Sie müssen sich eigentlich um alles selber kümmern. Sie müssen gucken, wer sind die Gegner? Und dann müssen Sie sich um Polizei kümmern und sowas.
Das ist selbstverständlich und ich kann Sie verstehen, aber das ist das tägliche Brot. Wir können jetzt zweierlei Dinge machen. Wir können sagen, wir geben uns der Sache hin, kümmern uns nicht drum, lassen alles auf uns zukommen und dann gibt es wieder Ausschreitungen noch und nöcher und dann gibt es wieder Situationen, dass wir alle 2 Wochen vor dem Rechtsausschuss sitzen müssen, dass wir Strafe herbeiführen müssen für den Gegner und dann passiert genau das, was vor Jahren allwöchentlich auf der Tagesordnung stand, nämlich diese Rechtsausschusssitzung mit Folgewirkung. Mit noch mehr Hass. Momentan sind wir eben oder versuchen seit einigen Jahren vorbeugend darauf hinzuwirken und das klappt sehr gut, denn seitdem wir vorbeugend die ganze Sache in die Hand nehmen, haben wir erheblich weniger Rechtsausschussfälle, erheblich weniger Straftaten, erheblich weniger überhaupt Vorfälle bei der Jugend zu verzeichnen. Wir gehen ja auch dahingehend auf den Gegner ein, dass wir uns versuchen, mit denen zu treffen. Die Spannung, die bestehen könnte, abzubauen, um nicht erst zu reagieren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Ja, das finde ich auch völlig richtig, dass Sie das machen. Ich bin eigentlich nur etwas enttäuscht, dass vom Verband, denn das, wie Sie sagen, das ist seit Jahren ein Problem, dass Sie jetzt diesen Weg gehen, aber dass der, was ist das dann, hessischer Landesverband vom DFB oder wie heißt das?
Der hessische Fußballverband.
Der wirkt jetzt nicht gerade sehr aktiv, oder?
Ja gut, aktiv im Vorfeld ist er nicht. Das ist noch einmal, ich weiß nicht, ob ich dem das zumuten muss, sich alle unsere Spiele anzuschauen, um dann zu schauen, wo es eventuell prekär werden könnte, um dann die entsprechenden Schiedsrichter daraufhin zu teilen. Das weiß ich gar nicht, ob das organisatorisch, das sind ja auch meistens Leute, die ehrenamtlich arbeiten und die ehrenamtlichen Schiedsrichteransitzer, die machen das ja auch in ihrer Freizeit und insofern weiß ich nicht, ob man das unbedingt von denen verlangen kann. Wichtig ist, dass die dann reagieren, wenn wir uns gemeldet haben und das machen die ja.
Wie viele Teams betrifft das denn? Reden wir hier von 10 oder 5 oder 20?
Konkrete Namen möchte ich auch nicht nennen,
weil
man ja versucht ja mit diesem Team Teams, mit denen man Probleme hat, diese abzubauen.
Nee, ich meinte nur, aber gibt es vielleicht eine Größenordnung?
Ja, also wir sind ja im Prinzip in Frankfurt mittlerweile im Fußballbereich, dort, wo es eben am meisten auftritt, unter den Top-5-Mannschaften, vor allem der Quantität geschuldet. Wir haben 21 Jugendmannschaften allein im Fußball hier in Frankfurt gemeldet. Von diesen 21 Mannschaften tritt es entweder bei den ganz kleinen Mannschaften, beginnt es ja meistens von den Eltern, die an der Außenlinie stehen. Bei den erwachsenen Mannschaften sind es meistens dann die Spieler und die Zuschauerfreunde, die am Rand stehen.
Man kann auch nicht sagen, das gibt Probleme mit insgesamt mit 10 Vereinen, sondern es ist richtig wirklich mehr.
Ach so, meinen Sie das mit den Gegnern? Ja, also das ist schwer zu sagen, aber bei einer Handvoll Mannschaften, 5 Mannschaften, ist es vielleicht extrem. Bei weiteren 5 bis 10 Mannschaften kann es immer wieder zu Problemen kommen, ja.
Ich kenne mich jetzt mit EDV nicht aus, aber wahrscheinlich auch, wie der Spielplan gemacht wird, läuft über Computer. Man weiß ja auch aus der Erfahrung, wo gab es Polizeischutz, wo gab es früher diese Prozesse hinterher. Das dürfte eigentlich doch auch diesen Landesverband jetzt nicht so sehr überfordern, da selber was zu machen, denn das würde auch ein Zeichen setzen. Es ist ja nicht Ihre Schuld, wenn Sie angegriffen werden, ne?
Dem stimme ich Ihnen zu, das wäre auf jeden Fall ein Zeichen des Verbandes. Momentan ist es bisher nicht eingetreten. Ob das wirklich auch so einfach möglich ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssten Sie dann den Verband fragen.
Ja, ich glaube, das werden wir auch mal machen, denn ich finde das jetzt nach 13 Monaten die Situation, dass die sich nicht groß verändert hat. Aber Sie sagten ja eigentlich, dass Sie seit der Gründung Ihres Vereins, also jetzt schon seit Jahrzehnten, mit der Situation konfrontiert sind.
Ja, wie gesagt, anfänglich aus einer anderen Ideologie geschuldet, das Ganze. Momentan also mit Rechtsradikalismus, Skinheads und nationalsozialistischen Parolen, die erfahren wir beim Fußball weniger bis gar nicht.
Eine letzte Frage noch. Sie sagten, Sie haben 21 Teams. Gibt es mittlerweile bei Ihnen Mädchen- und Frauenfußball?
Das sind wir jetzt gerade im Aufbau.
Super.
Also die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir versuchen werden, mit einer Mädchenmannschaft an den Start zu gehen. Wir haben die ersten 10 Mädchen gefunden, die gerne trainieren möchten. Also ab Februar, März werden wir anfangen, mit der ersten Mannschaft auch diese aufzubauen.
Können wir vielleicht ja in einem Jahr sprechen, um mal zu hören, wie das da sich weiterentwickelt hat und wie die Situation bei den Mädchen ist, ob es da vielleicht entspannter ist. Ganz, ganz herzlichen Dank und Ihnen alles Gute.
Der große Wandel, neue Modelle gestalten, hieß das Motto des diesjährigen WEF. Viele Beobachter und Beobachterinnen kommentierten das Treffen der Eliten der Welt mit dem Fazit, neue Visionen für das kapitalistische Wirtschaftssystem seien nicht entwickelt worden. Ein bisschen Aufmerksamkeit erhielt auch die WEF-kritische Bewegung am Rande des Treffens. David Roth, Mitorganisator der Occupy-WEF-Protestcamps, im Interview mit Radio Rabe aus Bern.
Sie waren letzte Woche auch in Davos. Es gab das Occupy WEF Camp, ein Igloo Camp in Davos, außerhalb vom Weltwirtschaftsforum Jahrestreffen. Über das WEF wurde jetzt oft geschrieben, dass dort viel warme Luft produziert wurde. Wie war das bei euch? Habt ihr das Gefühl, dass ihr etwas Nachhaltiges bewirkt habt?
Ich glaube schon. Unser Ziel war, eine Botschaft herauszutragen, herauszubringen, die eben heißt, das Prinzip, there is no alternative, stimmt nicht, sondern es geht darum, dass man wirklich auch wieder erreichen kann, dass nicht mehr das Prinzip one dollar, one vote, sondern one person, one vote gilt. Und ich glaube, das konnten wir heraustragen. Wir haben geschafft, eine sehr hohe Publizität für unsere Anliegen herzustellen. Und deshalb bin ich sehr glücklich über uns, über den Verlauf dieser Aktion.
Jetzt war es so, dass Sie am Samstag auch noch protestiert haben. Ihr durftet aber nicht ins WEF rein. Die meisten Bilder, die in den Medien verbreitet wurden, waren über diese Gruppe Femen aus der Ukraine, die barbusig protestierten. Zeigt das nicht ein bisschen wenig vom ganzen Protest? Ein paar barbusige Damen aus Osteuropa?
Gut, so habe ich das nicht wahrgenommen. Wir haben während 2 Wochen mit diesen Igloos die Medien dominiert. Wir haben ja bereits einen Start-Kick-Off-Event gehabt mit einem Iglu und wir haben mit unseren Botschaften und mit diesen Iglus dies dominiert, aber ich habe auch sehr begrüßt, dass es mehrere Arten von Protest gibt. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns gegenseitig konkurrenziert haben.
Wie war dann der Dialog mit den Teilnehmenden vom WEF selber? Haben diese Leute euch in den Iglus besucht?
Unser Protest hat sich nicht an die Adresse dieser CEOs gerichtet. Unsere unser Interesse war immer, dass wir die Bevölkerung erreichen mit unseren Anliegen. Also wir glauben, es ist nicht an den CEOs, irgendwelche Lösungen zu suchen, sondern die Lösung müssen wir gemeinsam finden. Und diese CEOs, die sind die Krise und nicht die Lösung. Aber wir haben selbstverständlich auch vereinzelt Besuch gekriegt, aber insbesondere auch von Leuten, die das ähnlich sehen wie wir. Beispielsweise kam der Sprecher der Studentenproteste von Chile vorbei oder der Präsident von Greenpeace International. Und mit diesen Leuten haben wir einen sehr intensiven Austausch gehabt und das war sehr interessant. Aber mit den anderen, den selbsternannten Global Leaders, mit denen haben wir ihn weniger gehabt.
Und wie sieht jetzt die Zukunft aus? Das WEF ist vorbei. Auch die Aufmerksamkeit für Ihre Anliegen ist wahrscheinlich im Moment ein bisschen am Abklingen. Wie sieht's aus? Wie geht's weiter?
Zum einen haben wir natürlich unsere ständige politische Arbeit, die wir als JUSO machen und die wir auch weiterhin fortsetzen, beispielsweise die 1:12-Initiative, aber auch nächste Projekte, die anstehen. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich auch wie in den vergangenen Jahren auch den nächstjährigen Protest am WEF mittragen. Und ich glaube, es ist eine ständige Arbeit, wenn man eine demokratische Veränderung haben will.
Das war das ZIPFM vom 2. Februar 2012, diesmal mit Beiträgen aus Nürnberg, Berlin und Bern. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt's morgen. Tschüss und macht's gut, bis dahin.